RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen, etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz.
Das Ministerium für Wirtschaft versucht gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft, aber vor allem auch mit der kommunalen Ebene, Flächen vorzubereiten, konkrete Gespräche zu führen und dann vor allem auch Investitionen zu sichern in Zukunftstechnologien, hier in KI, in Rechenzentren, aber auch in Softwarelösungen. Und das ist derzeit etwas, was gelingt.
Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller, SPD. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, fördert bei der Zurückweisung von Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit. Es sei Aufgabe von Innenminister Dobrindt, neben einer klaren Weisungslage auch für eine klare Rechtslage zu sorgen, sagte er der Rheinischen Post. Anfang der Woche hatte das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung von 3 Menschen aus Somalia für rechtswidrig erklärt. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation vor. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte 2 Menschen mit einem Messer leicht verletzt. In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden, forderte die parteilose Ministerin. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht heute Nachmittag mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet. Die Füchse Berlin können heute zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister werden. Im letzten Spiel der Handball-Bundesliga-Saison reicht ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen für den Titel. Anwurf ist um 15 Uhr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wechselhaft mit vielen Wolken verbreitet, Schauer und Gewitter, teils kräftiger, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Pankow 16, in Guben 19 Grad. Morgen, Pfingstmontag, dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Matthias Gindorf. Schöne Pfingsten. Im Rheinland ist der Karneval schon lange vorbei. In Berlin wird heute groß gefeiert beim Karneval der Kulturen. Der Straßenumzug geht in diesem Jahr nicht durch Kreuzberg, da ist eine Baustelle im Weg. Die Wagen schlängeln sich stattdessen durch Friedrichshain. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann hat dem RBB gesagt, dass der Karneval der Kulturen gerne in ihrem Bezirk aufgenommen wurde.
Der Karneval der Kulturen passt wunderbar in unseren Bezirk und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder lauter werden, in denen unsere vielfältige Gesellschaft angegriffen ist, ist es umso wichtiger, dass wir deutlich machen, wir sind vielfältig und das ist unsere Stärke.
Ab 13:30 ziehen die fast 70 Gruppen mit etwa 4000 Teilnehmern los. Start ist an der Kreuzung Frankfurter Allee, Proskauer Straße und der Umzug geht bis zum Kino International in der Karl-Marx-Allee. Etwa 650.000 Besucher werden an der Strecke erwartet. Wer nicht kommen kann oder will, schaltet dann ganz einfach den Livestream auf rbb24.de ein. Ab kurz nach 2 übertragen wir dann 3 Stunden live vom Karneval der Kulturen. Es ist Pfingsten, ein Feiertag, der in Mechelen in Belgien immer einen ganz besonderen Hype auslöst. Die Stadt ist berühmt für ihre Turmglockenspiele. Pfingstmontag und an den weiteren Montagen bis Mitte August gibt es besondere Glockenspielkonzerte, die weltweit einzigartig sind. Aus Mechelen berichtet Andreas Meyer-Feist.
Kuhn Kosat ist kein Musiker, der sein Instrument so einfach mit in den Bus nehmen könnte.
50 Glocken, ne, 4 Oktaven, alles insgesamt noch Himmel, 2,5 Tonnen.
Koen Kosat ist Direktor der Königlich-Belgischen Glockenspielschule. Wer bei ihm Glockenspiel lernt, fängt unten an und steigt dann ganz nach oben, hinauf zu den Glockenspielen in den Türmen der Stadt. Das kleine Instrument unten zum Üben klingt noch ganz fein.
Und wenn man die Musik dann beherrscht, dann kann man richtig üben gehen auf die Carillons im Turm.
Das Glocken- oder Carillonspiel gehört mit der Königlichen Glockenspielschule zum UNESCO-Weltkulturerbe. Geboten werden Konzerte der besonderen Art. Besonders auch für diejenigen, die oben im Turm spielen.
Als Musiker ist man ein bisschen einsam, kann man sagen, weil man weit vom Publikum sitzt, hoch. Aber beeinflusst man eigentlich die Atmosphäre in die Stadt, man gibt eine Stimme an die Stadt.
Koen Kosat spielt mit den Fäusten, Fingern und Füßen. Es gibt Stöcke, Tasten und Pedale.
So, es ist ein sehr aktives Instrument. Man spielt mit das ganze Körper eigentlich. Ich war 18 Jahre alt und ich hörte ein Carillon und das hat mich so begeistert angesprochen, dass ich mal sagte, eben in der Zukunft, wenn möglich, werde ich das mal studieren.
Heute ist er nicht nur Direktor der Königlichen Schule, sondern auch Stadtglockenspieler in mehreren belgischen Kommunen.
Jede Stadt hat seine eigenen Klangidentität und das ist dann auch unser Beruf, Musik zu machen, dass die Leute sich zu Hause fühlen. Von Renaissance bis von bestimmte Pop- oder Rockmusik. Even Heavy Metal ist auch eben möglich. Ja, das wird alles gemacht. Musik muss melodisch sein und eine schöne Harmonie haben. Es gibt Pop- oder Rockmusik, die wir nicht spielen können. Zum Beispiel Rap-Musik, das geht nicht auf Carillon.
Die Glockenspiele waren Mitte des 16. Jahrhunderts groß in Mode gekommen. Eine Art Stadtmusikradio für alle. Später verlegten sich die Menschen lieber auf Hausmusik, bis im 19. Jahrhundert das Glockenspiel wiederentdeckt wurde und weiter verbreitet, von Mechelen aus in die ganze Welt bis in die Vereinigten Staaten. Für Koen Kosat ist es ein soziales Instrument.
In einer Kultur, wo jeder seine einzelne Kultur hat, mit die Kopfhörer und jeder lauscht seine Musik. Nein, es gibt hier noch ein Instrument, das für jeden klingt.
Den Menschen unten gefällt es.
Ich finde es sehr schön, was wir wohnen. Das gibt einen speziellen Touch, soll ich mal sagen, an der Stadt.
Ich lebe hier und finde es wirklich sehr schön. Das gibt der Stadt doch eine ganz besondere Note.
So klingt es.
Andreas Meyer-Feist über die besonderen Glockenspiele in Mechelen in Belgien. Seit über 3 Jahrzehnten führt Spanien die weltweite Organspendestatistik an. Das liegt nicht nur daran, dass dort alle automatisch als potenzielle Spender gelten, es sei denn, man widerspricht aktiv. Ein wesentlicher Teil des spanischen Erfolgs ist ein zentral organisiertes System mit Transplantationskoordinatoren in nahezu jedem Krankenhaus und ein hohes Maß an Vertrauen in die Strukturen. Spanien-Korrespondent Marc Hoffmann mit den Einzelheiten dazu.
Carlos Arroca erinnert sich gut an die schwere Zeit. Weil seine Nieren nicht mehr funktionierten, war er bis zu 10 Stunden am Tag an der Dialysemaschine angeschlossen. Eine frühere Spenderniere seiner Mutter hatte sein Körper abgestoßen. Er spricht von einem Wunder. Nach 3 Jahren Wartezeit hat Carlos dann im vergangenen Jahr von einem verstorbenen Patienten eine neue Niere erhalten. Oft geht es in Spanien sogar schneller, mit einer durchschnittlichen Wartezeit zwischen 6 und 18 Monaten. Warum Spanien jedes Jahr aufs Neue eine Spitzenposition in Sachen Organspende einnimmt, liegt in einem System mit hunderten sogenannten Transplantationskoordinatoren. Eine von ihnen ist Marina Pérez Redondo an der Uniklinik Puerta de Hierro Majadahonda in Madrid.
Somos los motores o los impulsores.
Koordinatorinnen wie Sie arbeiten meist selbst als Intensivmediziner und sind auf allen Stationen gut vernetzt und immer ansprechbar, sagt sie.
Para poder contestarles a sus preguntas.
Sie identifizieren mögliche Spender und organisieren den gesamten Ablauf vor Ort. Der Job verlangt viel Fingerspitzengefühl. Es gehe darum, die richtigen Worte zu finden.
Ya
Wir konzentrieren uns nicht nur auf Intensivpatienten. Oftmals sprechen wir mit Menschen, die sagen, ich werde in Kürze sterben, aber ich möchte Organspender sein. Das sind sehr persönliche, sensible Gespräche. Bei der Nationalen Transplantationsbehörde UNT laufen alle Fäden zusammen. Beatriz Domínguez-Gil ist die Direktorin. Es ist nicht nur die Gesetzeslage, die den Unterschied macht, ob Widerspruch oder Zustimmung. Entscheidend ist unser Organisationsmodell. Die Koordinatoren in den Krankenhäusern begleiten die Familien und Angehörigen und wissen, wie sie die Möglichkeit der Organspende ansprechen. In diese Ausbildung haben wir sehr viel investiert. Denn auch wenn theoretisch jeder als Spender in Frage kommt, sollen die Angehörigen mit eingebunden werden. Und das schafft offenbar Vertrauen in das spanische System. In Spanien liegt die Zustimmung zur Organspende laut Umfragen bei rund 80%.
Marc Hoffmann über das System der Organspende in Spanien.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris ist nicht nur ein architektonisches und religiöses Wahrzeichen, sondern gilt auch als zentraler Ort der europäischen Musikgeschichte. Vor allem um das Jahr 1200 wurde Notre-Dame zu einer Art Klanglabor. Unser Kulturkorrespondent in Paris, Thorsten Schweinhardt, hat dem Klang von Notre-Dame nachgelauscht.
In Paris wächst ab 1160 eine neue gotische Kathedrale in den Himmel. Schon bald wird Notre-Dame de Paris alle anderen Bauwerke dieser Zeit überstrahlen. Und um Notre-Dame herum entsteht zeitgleich eine völlig neue Klangwelt. Das hat man so noch nicht gehört. Hier intonieren nicht alle Sänger nur eine Stimme, wie im gregorianischen Choral. Stattdessen sind es drei, ja sogar vier Stimmen, die unterschiedlichen Melodien folgen und trotzdem in Harmonie zusammenklingen. Rund um die Kirche von Notre-Dame beginnt eine Gruppe von Musikern ab etwa 1200 auf völlig neue Weise Musik zu gestalten. Komponisten wie Leontine und Perrotin schreiben mehrstimmige liturgische Musik, die als Notre-Dame-Schule bekannt wird. Diese Werke sind speziell für die monumentale Akustik der Kathedrale komponiert. Die Wirkung, die sie dort entfalten, ist überwältigend. Notre-Dame gilt als Wiege der Polyphonie. Die musikalischen Innovationen verbreiten sich rasch über Paris hinaus in ganz Europa. Neue, mehrstimmige musikalische Formen wie Motette und Madrigal entstehen. Und auch die vollendeten Klangkathedralen der Barockmusik wären ohne Polyphonie undenkbar. Eine Fuge von Johann Sebastian Bach, gespielt auf der berühmten Cavalier-Coll-Orgel von Notre-Dame. Das historische Instrument mit seinen 8000 Pfeifen wurde beim Brand von 2019 zum Glück nicht zerstört. Die 1868 fertiggestellte Orgel gilt als Meisterwerk romantischer Klangtechnik. Orgelbauer Aristide Cavalier-Coll hat die historischen Orgelpfeifen aus dem 17. Jahrhundert restauriert und die Orgel gleichzeitig mit Innovationen des 19. Jahrhunderts erweitert, um für bessere Spielbarkeit und Klangfülle zu sorgen. Viele Komponisten haben speziell für die Orgel und die Akustik von Notre-Dame Stücke geschrieben. So zum Beispiel Olivier Messiaen, von 1939 bis zu seinem Tod 1992 Titularorganist von Notre-Dame. Die Kathedrale von Notre-Dame hat einzigartige Klangeigenschaften. Ihr langer Nachhall von 6 bis 8 Sekunden gibt Orgel- und Chormusik einen besonders vollen Klang. Durchschreitet man die Kathedrale, verändert sich die Akustik spürbar, abhängig von der Höhe der Decke und der Position im Kirchenschiff. Man könnte sagen, Notre-Dame ist ein begehbares Musikinstrument. Auch wenn sich durch den Brand und die anschließende Restaurierung die Akustik von Notre-Dame für immer verändert hat, die Kathedrale im Herzen von Paris bleibt ein einzigartiger, magischer Klangraum.
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris hat einen ganz besonderen Klangraum. Davon hat sich Thorsten Schweinhardt überzeugt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Lars Becker und Handball. Ein letzter Schritt fehlt den Füchsen Berlin noch zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Im letzten Saisonspiel heute Nachmittag auswärts bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim würde den Berlinern heute bereits ein Unentschieden reichen. Welthandballer Matthias Gitzel und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.
Wir haben 8 Monate jetzt gespielt und dann stehen wir in den letzten Spieltag und muss das entscheiden. Das ist unfassbar und so Spannung für die deutsche Bundesliga. Aber ey, wie gesagt, wir sind bereit. Wir hatten unfassbare Leistungsgebrang letzten Monat und wir sind bereit, wir bringen noch einen.
Die Mannschaft wird alles daran setzen, am Sonntag sich ihren Traum, unseren Traum, Berlins Traum zu erfüllen. Wir werden 60 Minuten alles, was wir haben, nochmal in die Waagschale legen und bin dann zuversichtlich, dass wir das zu einem positiven Ende bringen.
Wir übertragen die Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft hier im rbb24-Inforadio ab 15 Uhr live und komplett in Konferenz. Die Füchse bei den Rhein-Neckar-Löwen und Verfolger Magdeburg in Bietigheim, unterbrochen nur für kurze Einblendungen beim Nations League-Spiel um Platz 3 Deutschland-Frankreich. Und damit sind wir schon bei dieser Partie. Nach der enttäuschenden 1-2-Niederlage im Halbfinale gegen Portugal bleibt dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eben nur dieses kleine Finale um 15 Uhr in Stuttgart gegen Frankreich, Florian Eckel.
Von wegen um die goldene Ananas. Das Spiel gegen Frankreich hat für die DFB-Elf und Pascal Groß einen riesigen Stellenwert.
Wir können Punkte sammeln für die Weltrangliste. Wir können Dritter werden. Also ich spiele für einiges.
Gerade die Punkte für die Weltrangliste sind im Hinblick auf die kommende WM-Endrunde wichtig. Deutschland muss Italien überholen, um in den USA, Mexiko und Kanada möglichst schweren Gegnern aus dem Weg zu gehen. Ein Sieg heute gegen Frankreich würde helfen, aber die Franzosen bereiten Bundestrainer Nagelsmann Kopfzerbrechen.
Die Breite des Kaders ist schon mehr als beeindruckend, ehrlich gesagt. Die haben ja 10 Innenverteidiger, die alle ein ähnliches Niveau haben.
Von der Offensive ganz zu schweigen. Kapitän Mbappé ist einer der besten Stürmer der Welt. Ihm assistieren mit dem Münchner Ulisse und Champions-League-Sieger Doué 2 Flügelstürmer mit Highspeed bis zum Abwinken. Zudem lassen der Ex-Frankfurter Kolo Muani und der vielumworbene Cherki halb Europa mit der Zunge schnalzen. Nagelsmanns Plan.
Geht schon drum, auch sie weit wegzuhalten vom Tor und auch insgesamt einfach einen viel stabileren Ballbesitz zu haben, als es gegen Portugal hatten.
Das 1:2 gegen Portugal, möglicherweise zur rechten Zeit ein Schuss vor den Bug. Heute helfen nur Jungs, die wirklich wollen.
Für Deutschland zu spielen, da brauche ich mich nicht großartig motivieren. Ich bin hier und freue mich extrem auf das Spiel gegen Frankreich, gegen großen Gegner, gegen Topspieler.
Sagt Pascal Groß, der ins defensive Mittelfeld rücken könnte. Julian Nagelsmann könnte seine zuletzt indisponierte Startelf auf einigen Positionen umkrempeln. Dieses Duell gegen Frankreich wird auch zum Charaktertest.
Es geht jetzt nicht mehr um Dritter oder Vierter werden in der Nations League, sondern es geht darum, ein gutes Spiel zu machen, um sich zu präparieren für eine WM-Quali, die im September losgeht. Und ich hoffe, dass jeder Spieler im Kader auch bei der WM-Quali dabei sein will.
Wer weiter dabei sein will, hat es heute selbst in der Hand. Schließlich geht's gegen Frankreich nicht nur um die goldene Ananas.
Sollte die Partie nach 90 Minuten unentschieden stehen, würde keine Verlängerung folgen, sondern direkt das Elfmeterschießen. Das Finale dann am Abend um 21 Uhr in München, Spanien gegen Portugal. Und damit zum Tennisabschluss und Höhepunkt der French Open in Paris, das Männerfinale, das Topduell Jannik Sinner aus Italien, Nummer 1 der Welt, gegen den Spanier Carlos Alcaraz, die Nummer 2, Steffen Gahr.
Nach 2 Wochen Tennis ist klar, die Nummer 1 trifft auf die Nummer 2. Mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind die zwei im Finale, die 2 Wochen lang das bessere Tennis gespielt haben. Vor allem Jannik Sinner. Ohne Satzverlust ist der Weltranglisten-Erste ins Finale eingezogen. In seiner 3-monatigen Dopingsperre hat der Südtiroler ganz offensichtlich keinen Rhythmus verloren, sondern jede Menge Kraft gespart. Carlos Alcaraz dagegen hat im Turnier ungewöhnlich viele Sätze abgeben müssen, ganze 4. Ansonsten aber hat er überzeugt, oft sogar geglänzt. Und damit, wie Sinner, die anderen Spieler überragt. Sinner gegen Alcaraz, damit das konsequente Finale. Die meisten Duelle zwischen beiden hat der Spanier gewonnen, auch die letzten 4, auch die letzten auf Sand. Zum Beispiel vor kurzem im Finale von Rom, dem ersten Turnier nach Sinners Dopingsperre. Jetzt kämpft Alcaraz darum, seinen Titel in Paris zu verteidigen. Sinner steht zum ersten Mal im Endspiel der French Open.
Eine Meldung vom American Football aus der German Football League. Da haben die Potsdam Royals, der Meister der vergangenen beiden Jahre, nach 28 Siegen in Serie gestern mal wieder verloren und das zu Hause und deutlich 7:24 gegen die Düsseldorf Panther. Das Kuriose, für Düsseldorf war es der erste Sieg nach 51 Niederlagen in Folge. Erklärung für die Potsdamer Pleite: Der Titelverteidiger hat in der vergangenen Woche seinen dritten Quarterback verpflichten müssen. Nummer 1 und 2 fallen beide verletzt aus. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Und es ist wieder Zeit für Geschichte. Dazu begrüßt Sie Harald Asel. Wir blicken heute auf deutsche Geschichte in Tschechien und auf ein Land, das seltener in unseren Nachrichten vorkommt und doch eine reichhaltige Geschichte hat, Mauretanien. Kennen Sie den Ort Ualata im Osten des Landes? Wenn Sie diesen Ort in Google Maps eingeben, dann ist drumherum lange so gut wie nichts. Wüste eben. Aber heftige Regenfälle des letzten Jahres haben die großartigen Lehmbauten beschädigt und das trifft auch eine der ältesten Bibliotheken des Landes. Mehr darüber weiß Anne Bayer.
Mohammed Benbati blättert in einem alten Buch mit arabischen Schriftzeichen. 300 Jahre alt ist dieses Manuskript. Der Einband ist bräunlich und die Seiten wirken hauchdünn. Die handgeschriebenen Schriftzüge sind aber gut zu lesen. Der Imam ist, wie seine Vorfahren, Hüter von fast tausendjährigem Wissen. Ehrfürchtig erklärt er in seiner Landessprache Hassania, welche Schätze er in der Bibliothek von Ualata, einem kleinen Ort mitten in der Wüste Mauretaniens, verwaltet. Die Bibliothek ist sehr umfangreich und deckt verschiedene Bereiche ab. Wissen über Sprache, Koranwissenschaften, Geschichte, Rechtsprechung und sogar Astronomie. Alle Wissenschaften sind hier vertreten. Über 200 Manuskripte umfasst der Familienbesitz, von denen das älteste aus dem 14. Jahrhundert stammt. Denn Ualata war lange Zeit ein wichtiger Ort für Karawanen auf dem Weg durch die Sahara. Gegründet zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert, wurde er zu einem wichtigen Zentrum der Gelehrsamkeit in der islamischen Kultur. Jetzt versucht Mohammed Benbati, diese Bücher in seiner Bibliothek vor dem Zerfall zu bewahren. Diese Werke wurden über einen langen Zeitraum hinweg vernachlässigt. Vor allem dann, als mein Vater und mehrere Bewohner die Stadt aufgrund der prekären Lebensbedingungen verlassen haben und auf der Suche nach einer besseren Zukunft ausgewandert sind. Die Manuskripte waren mehrere Jahre lang unbeaufsichtigt und viele von ihnen verschwanden schließlich oder verfielen. Ein Problem, das den ganzen Ort betrifft. Ualata leidet seit Jahrzehnten unter der Abwanderung seiner Bewohner und Bewohnerinnen auf der Suche nach wirtschaftlichen Perspektiven. Viele Häuser sind zu Ruinen geworden, so Sidi Mohamed Lemin Sidia, Vertreter der Nationalen Stiftung für die Erhaltung der Altstadt in Ualata. Es ist eine alte, es ist eine wunderschöne und es ist eine außergewöhnliche Stadt. Aber es wäre nötig, dass die Bevölkerung von Ualata wirklich nach Ualata zurückkehrt, um ihre Häuser wieder aufzubauen und sie instand zu setzen, damit sie in einem guten Zustand bleiben. Zum einen versandet die Stadt immer mehr und die zunehmende Wüstenbildung ist ein großes Problem. Aber auch die heftigen Regenfälle im letzten Jahr haben zum Beispiel das Haus von der Einwohnerin Kadi einstürzen lassen, da sie den Lehm aus den Mauern gespült haben. Sie weiß nicht, wie sie es ohne Hilfe wieder aufbauen soll. Viele, viele haben Ualata verlassen und die Häuser sind eingestürzt, alle. Wenn du dort oben bei der Stadt vorbeigehst, siehst du die eingestürzten Häuser. Die Leute sind alle in die Hauptstadt Nuakchot gegangen. In den entvölkerten Straßen der Stadt zeugen rötlich-braune Steinhaufen und eingestürzte Mauern von der Verwüstung der letzten, besonders heftigen Regenzeit. Auch ein Teil des Daches des kleinen Raums der Bibliothek wurde schon einmal vom Regen zerstört.
RBB 24 Inforadio um 12.23 Uhr der Verkehrsservice. Vorsicht jetzt auf der A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Pfingstberg und Joachimsthal gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug.
Auch ein Teil des Daches des kleinen Raums der Bibliothek wurde schon einmal vom Regen zerstört. Das war vor 8 Jahren. Manche Bücher haben damals Wasserflecken abbekommen. Aber Imam Mohammed Benbati ist fest entschlossen, seine Bücher und seine Bibliothek zu retten. Sie repräsentiert meiner Meinung nach Mauretanien in seiner Gesamtheit, ohne Unterschied, da sie eine der ältesten Bibliotheken der Region ist. Durch ihn und seine Bücher wird die Chronik dieses historischen Ortes weitergeschrieben und damit auch ein Stück weit die Geschichte Mauretaniens.
Anne Bayer über die Bibliothek von Ualata im Osten Mauretaniens. Es wird schwer werden, von dort etwas per Fernleihe zu bestellen. Nach Tschechien. Dort ist die Geschichte der deutschen Besatzungszeit und der anschließenden Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung noch immer ein heißes Thema. 80 Jahre nach Kriegsende hat nun die tschechische Regierung beschlossen, sich um die verfallenden Friedhöfe mit deutschen Gräbern zu kümmern. Die Zivilgesellschaft ist da schon in Vorleistung gegangen, wie unsere Korrespondentin Marianne Allweis erfuhr.
Wenn Ulf Brossmann in seine Heimat fährt, dann führt ihn sein erster Weg immer auf den Friedhof. In Mankowice, ganz im Osten von Tschechien, dem früher deutsch geprägten Mankendorf, liegen viele seiner Vorfahren begraben.
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war 1990, da war er also vollkommen ungepflegt.
Als dreijähriges Kind wird Brossmann vertrieben. Er ist einer von rund 3 Millionen Sudetendeutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten die Tschechoslowakei verlassen müssen. Er landet in einem Lager, später in Bayern. Heute ist er als Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen auch für die Gräber zuständig. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs reist er regelmäßig nach Tschechien.
Wir Mankendörfer sind dann öfter rübergefahren mit Bussen und haben dann versucht, über die Gemeinde, über die Bürgermeister eingreifen zu können. Und der Friedhof ist in einem sehr, sehr guten Zustand heute. Und die Tschechen sind also voll hinter dieser Leistung.
Inzwischen gibt es viele grenzüberschreitende Initiativen wie diese, oft unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Doch noch immer ist ein Großteil der deutschen Gräber in sehr schlechtem Zustand. Es sind wohl Hunderttausende in weiten Teilen von Tschechien. Die Prager Regierung will das nun ändern. Es sei unwürdig, diese Orte verfallen zu lassen, findet die Menschenrechtsbeauftragte Klara Šimáčková-Laurenčíková. Ich stamme selbst aus dem Sudetengebiet. Ich komme aus Nordböhmen, aus Most. Die Pflege dieser wichtigen Gedenkstätten trägt dazu bei, dass wir in guter Nachbarschaft leben können, dass wir unsere Geschichte und unsere Vorfahren kennenlernen und dass wir einige Orte mit traumatischen Erinnerungen vielleicht auch rehabilitieren können. Die tschechische Regierung legt ein eigenes Förderprogramm für den Erhalt alter deutscher Gräber auf. Sie stellt kommendes Jahr rund 400.000 Euro bereit, in den Jahren danach doppelt so viel. Auch EU-Gelder sind angefragt. Denn klar ist auch, es handelt sich eher um eine symbolische Geste. Alle Gräber werden ohnehin nicht zu retten sein. Vielerorts sollen eher Denkmäler errichtet werden. Außerdem ist klar, der Schritt kommt spät. Ich bin davon überzeugt, dass die Pflege der deutschen Gräber sehr wichtig ist, nicht nur für die Überlebenden und die Verstorbenen, sondern auch für uns, die Nachkriegsgeneration, egal welcher Nationalität. Sagt Leo Steiner vom zuständigen Ministerium für Regionalentwicklung. 1992 garantiert Tschechien im Vertrag über gute Nachbarschaft mit Deutschland eigentlich den Erhalt der Gräber. Lange Zeit passiert allerdings wenig. Vor 10 Jahren fordert die in Tschechien verbliebene deutsche Minderheit dann ein, dass sich der Staat engagiert. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, später die deutschen Gräber in einem Forschungsprojekt erfasst. Vor 2 Jahren bezieht Tschechien die sudetendeutsche Seite offiziell ein. Danach geht es sehr schnell. Für Martin Zingel, den obersten Vertreter der deutschen Minderheit in Tschechien, ist mit dem Bekenntnis der Regierung ein großes Ziel erreicht.
Wir haben ja von Beginn an gesagt, dass wir diese Gräber nicht nur als Steine empfinden, sondern als Erinnerungsorte. Man konnte früher auch das alles machen, aber dass es nie zu spät ist, weil es ist nie zu spät, sich zu erinnern.
Friedhöfe als Erinnerungsorte für eine schwierige, aber gemeinsame Geschichte der unterschiedlichen Volksgruppen in Tschechien. Zum Schluss darf ich schon mal auf die nächste Woche schauen. Dann starten ja die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit dem Thema Grand Tour. Wer es sich leisten konnte, der reist im 18. und 19. Jahrhundert durch Europa meist nach Italien. Die klassische Bildungsreise lange vor Neckermann und Co., vor Studiosus und Caravane. Auf diese Weise kamen Ideen und Techniken, auch künstlerische Trends, quer durch Europa. Das werden die Konzerte versuchen, ohrenfällig zu machen. Und was dahinter an Kulturgeschichte steckt, das möchte ich mit der Chefdramaturgin Anna-Maria Pammer besprechen. Nächste Woche. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Vielen Dank fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Leipzig Richtung Berlin. Nach einem Unfall zwischen Kleinmarzins und Niemeck ist dort die Fahrbahn auf eine Spur verengt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lee ist Stau mit 20 Minuten Verzögerung. Und Richtung Dreieck Werder stockt es zwischen Potsdam Nord und Föben hier 10 Minuten plus. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin Mitte und Friedrichshain Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gronau und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücherplatz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Bauarbeiten gibt es bei der Berliner S-Bahn. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller rechnet damit, dass sich weitere große Unternehmen im Land ansiedeln werden. Dem RBB sagte Keller, es gebe gute Chancen, dass etwa Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Brandenburg investieren. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man, dafür Flächen vorzubereiten und Gespräche zu führen, betonte Keller. Das Unternehmen Amazon Web Services plant derzeit eine Milliardeninvestition in Brandenburg. Dabei geht es um den Aufbau von Rechenzentren. Außerdem ist Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Gespräch.
Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er sagte den Funke-Medien, dass das nach seiner Überzeugung notwendig ist. Dagmar Nun.
Dobrindt argumentiert, Bundespolizisten müssten sich besser schützen können, gerade gegen Messerangreifer. Taser seien ein geeignetes Mittel. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will der Innenminister noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Mit dem Taser werden aus etwas Distanz Elektroschocks abgegeben. Die Waffen sind allerdings umstritten. Werden sie etwa gegen Menschen mit Herzerkrankungen eingesetzt, können gesundheitliche Folgen drohen.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation vor. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Sie wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen und starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. US-Präsident Trump hat angeordnet, 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles zu entsenden. In der Stadt hat es wiederholt Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gegeben. Sie hatte bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen. Bei Zusammenstößen zwischen Bundespolizisten und Demonstranten wurden Blendgranaten und Tränengas eingesetzt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles wirft der Einwanderungsbehörde vor, mit den Razzien Chaos angerichtet zu haben. Die Füchse Berlin können heute zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister werden. Im letzten Spiel der Handball-Bundesliga-Saison reicht ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen für den Titel. Bei einer Niederlage könnte Magdeburg noch vorbeiziehen. Anwurf ist um 15 Uhr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Heute wechselhaft mit vielen Wolken, verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Pankow 16, in Guben 19 Grad, böiger Wind aus Südwest. Morgen, Pfingstmontag, dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig, bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Das berührt mich besonders, dass das Singen in die Stille führt und wieder aus der Stille raus.
In dem Körper, wenn ich das so gesungen habe, ist wie so eine Meditation. Und das erfüllt mich und das klingt im Körper weiter. Und das ist für mich das Göttliche.
Das sind sehr intensive Momente.
Amen.
Wie Musik die Seele berührt, das ist unser Thema in dieser halben Stunde, denn wir feiern die Stadt Berlin und ihre Musik in einer großen RBB-Sommeraktion unter dem Motto Berlin Sounds. Und zu den Melodien dieser Stadt gehören auch die Lieder und Gesänge der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es hier gibt. Für sie ist Musik eine Verbindung zum Göttlichen. Wie das klingt und was diese Melodien so besonders macht, darum geht es hier bei Leben im RBB 24 Inforadio. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Musik ist ein Geschenk Gottes. Sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich. So hat der Reformator Martin Luther die Wirkung der Musik beschrieben. Er war übrigens selber begeisterter Sänger und Lautenspieler. Auch bei der Nacht der offenen Kirchen heute Abend gibt es an vielen Orten in Berlin und Brandenburg Musik für die Seele, einfach zum Zuhören und Genießen oder zum Mitsingen. Das geht besonders leicht bei den Gesängen aus Taizé. Taizé ist ein Dorf in Frankreich und da hat ein Schweizer Theologe mitten im Zweiten Weltkrieg eine christliche Ordensgemeinschaft gegründet. In Taizé ist ein eigener Musikstil entstanden und der hat mittlerweile in Europa tausende Fans, die pilgern zum Singen und Beten nach Frankreich, aber auch in Berlin und Brandenburg gibt es Taizé-Gruppen. Heute Abend gibt es zum Beispiel eine Taizé-Andacht im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen zu Pfingsten.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice um 12.36 Uhr mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht jetzt auf der A2, Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wohlin liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.
Heute Abend gibt es zum Beispiel eine Taizé-Andacht im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen zu Pfingsten, und zwar in der Trinitatiskirche in Berlin-Charlottenburg. Unsere Reporterin Josephine Janert hat schon im Vorfeld so eine Andacht dort besucht und die Gäste haben ihr erzählt, warum ihnen diese Musik so viel bedeutet.
Ich selber bin zu Taizé gekommen, weil ich eine CD geschenkt bekommen habe, auf der CD-Lieder drauf waren. Und die habe ich mir angehört und das hat mich sofort berührt und hat mir gefallen. Und als ich dann mit der Pfarrerin, die damals hier war, die Gelegenheit ergeben hat, diese Andachten hier anzufangen, war ich also sofort dabei. Was mich daran so begeistert ist, dass ich mehrstimmigen Gesang, ohne vorher zu proben, mit denen, die gerade da sind, machen kann. Das Schöne ist ja, dadurch, dass sich die eine Liedzeile ständig wiederholt, können auch Leute, die das noch gar nicht kennen, mit reinkommen. Und beim zweiten, dritten Durchlauf können sie schon mitsummen und beim vierten, fünften können sie vielleicht schon mitsingen. Und ich kann dann in die Oberstimme wechseln oder in die Unterstimme und dadurch entsteht dann plötzlich aus einem einfachen Klang was ganz Komplexes.
Die Taizé-Gemeinde veranstaltet so ein großes Jugendtreffen, das war in Rostock, in meiner Heimatstadt. Und da war es dann natürlich sehr beeindruckend für mich, in meiner Heimatstadt, in dem Messegelände plötzlich so viele Jugendliche zu sehen, die dann alle gemeinsam Taizé-Lieder singen. Genau, und das hat mich dann dazu gebracht, selber auch nach Taizé zu fahren und ein bisschen mehr Kontakte nachzusuchen. Und darin sehe ich, glaube ich, auch das Göttliche, dieses Zusammenkommen, zusammen zu singen. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht in der Gesellschaft auch ein bisschen untergegangen ist, was wir vielleicht auch wieder mehr machen sollten.
Und das erfüllt mich so. Das ist so, als wenn in dem Körper, wenn ich das so gesungen habe, ist wie so eine Meditation. Und das erfüllt mich und das klingt im Körper weiter. Und das ist für mich das Göttliche.
Mein Name ist Tilman Reger und ich bin Pfarrer in der Trinitatiskirchengemeinde. Hier gibt es schon lange die Taizé-Gebete. Hier in dieser Kirchengemeinde konnte ich da eintauchen, in diese Art zu singen, aber vor allem auch die Stille zu genießen. Und das berührt mich besonders, dass wir gemeinsam singen und mal lauter und leiser und dass dann aber auch das Singen in die Stille führt und wieder aus der Stille raus und dass ein gemeinsames Singen und gemeinsames Beten und gemeinsames Stillsein ist und dann auch Kerzen angezündet werden, die auch gemeinsam brennen. Das sind sehr intensive Momente.
Und es gibt einem immer so eine Ruhe im Studium. Man kann mal zur Ruhe kommen, man kann über alles nachdenken und nimmt ein bisschen den Druck aus dem Alltag raus.
Musik für die Seele aus Taizé, eine Collage von Josephine Janat. Das Taizé-Singen beginnt heute Abend um 21:45 in der Trinitatiskirche in Berlin-Charlottenburg im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen zu Pfingsten. Da laden viele Kirchen in Berlin und Brandenburg zu Konzerten und Aktionen ein. Auch muslimische Gläubige feiern übrigens noch bis Montag eins ihrer höchsten Feste, und zwar das Opferfest. Traditionell bekommen die Kinder Geschenke, die Familien kommen zusammen, die Gläubigen treffen sich zum Gebet. Und auch im Islam spielen Gesänge eine wichtige Rolle. Das hat unsere Reporterin Anne Winter erfahren.
Punkt 20.59 Uhr hebt der Muezzin in der Kreuzberger Omar ibn al-Khattab-Moschee zum Gebetsruf an. In einem weißen Umhang steht er mit dem Rücken zu den 3 Dutzend Männern, die sich an diesem Freitag zum Abendgebet versammelt haben. Etwa 10 Muezzine rufen hier täglich zu den 5 Gebeten, die der Islam vorschreibt. Alles Ehrenamtliche aus der Gemeinde, sagt Moscheesprecher Birol Ucan.
Weil der Islam lehrt, dieser Gebetsruftätigkeit ist was sehr Ehrenhaftes, was sehr Besonderes. Und wenn jemand diese Gabe hat, diese schöne Stimme zu sagen und auch diese Wörter richtig auszusprechen, dann ist das eine Gabe. Und wenn er das mit der aufrichtigen Absicht macht, das ist eine gute Tat.
Aber nicht jeder Mann, der sich dazu berufen fühlt, darf sich hier einfach das Mikro schnappen.
Bevor er offiziell hier als Gebetsrufer, er lernt das ja erstmal. Er lernt erstmal die Wörter, die er aufzusagen hat. Und dann wird einmal mindestens geguckt, ob er das richtig aufsagt. Und danach wird ihm sozusagen irgendwie so eine Art Erlaubnis gegeben, dass er das machen kann, hier oder woanders.
Der erste Muezzin des Islam soll laut Überlieferung ein Äthiopier namens Bilal gewesen sein, weiß der Berliner Imam Ender Çetin.
Da gibt es eine interessante Geschichte dazu in den Hadithen. Und zwar überlegen sich die ersten Muslime, wie sie denn die Betenden zum Gebet einladen sollten. Und da meldet sich ein Weggefährte des Propheten, der von einem Traum berichtet, wo er von einem Engel einen Gebetsruf gehört hat. Und der Prophet bittet ihn, diesen Gebetsruf mal so zu singen, zu rezitieren. Und er rezitiert es und es gefällt ihm so sehr, dass er ihn und eine weitere Person als den Gebetsrufer auswählt, der dann alle Muslime 5-mal am Tag somit immer zum Gebet eingeladen hat, zum Gemeinschaftsgebet.
Eine schöne, starke Stimme ist wichtig, denn der Klang der Worte soll die Gläubigen auch emotional erreichen, sagt Ender Çetin. Den Gebetsruf beherrscht er zwar auch, aber als Imam ist das nicht seine Aufgabe. Der muss vor allem den Koran rezitieren können. Eine Kunst, die Ender Çetin bei seiner Ausbildung am Islamkolleg gelernt hat. Das Opferfest, das höchste islamische Fest, das Muslime seit Freitag feiern, erinnert an die Bereitschaft Abrahams, Gott seinen Sohn zu opfern. An diesem Feiertag würde ein Imam zum Beispiel die Verse 127 bis 129 aus der 2. Sure rezitieren.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ.
Bei den täglichen 5 Pflichtgebeten rezitiert der Imam nicht aus dem Koran, er betet nur vor. Nach rund 12 Minuten endet das Abendgebet in der Omar ibn al-Khattab-Moschee mit dem Friedensgruß. Die dicht nebeneinander knienden Männer wenden den Kopf nach rechts und links ihrem Nachbarn zu. Von einem Gitter von neugierigen Blicken geschützt, haben auf der Galerie 2 Etagen über ihnen auch ein Dutzend Frauen am Gebet teilgenommen. Manche haben ihre kleinen Kinder mitgebracht. Gülisa nimmt hier oft am Gebet teil. Sie kommt immer gern, aber der Gebetsruf eines bestimmten Muezzins hat es ihr besonders angetan.
Er hat so schöne Stimme, so seidig. Und man hört gerne und man fühlt sich so wohl, so innerlich. Ich höre gerne zu, dann bin ich so in eine schöne Gefühle, so ich spüre mich so vom Herzen gut.
Klänge für die Seele. Über die Aufgabe eines Muezzins berichtete Anne Winter. Berlin Sounds. Unter diesem Motto feiern wir beim RBB und im RBB 24 Inforadio eine Stadt und ihre Musik. Und in dieser halben Stunde geht es um Musik für die Seele. Die Berlinerin Esther Hirsch war schon als Kind fasziniert von Musik. Genauer gesagt von den jüdischen Gesängen, die Kantoren in ihrer Synagoge vortrugen. In den 1980er Jahren durfte dieses Amt nämlich nur von Männern ausgeübt werden. Das hat sich inzwischen geändert und seit über 20 Jahren ist Esther Hirsch Kantorin der liberalen jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin. Ich habe mit ihr über ihre Liebe zur Musik und zum Gesang in der Synagoge gesprochen und meine erste Frage an sie war, was ihr Musik bedeutet.
Allein der Begriff Musik ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Für mich ist Musik zum einen natürlich etwas, was mich formt, was mich beeindruckt. Natürlich höre ich alle möglichen Musikstile. Ich lebe ja im Sound dieser Stadt. Und natürlich ist es auch so, dass eben auch mein Ausdruck an Musik, zum einen muss man dazu wissen, dass das jüdische Gebet von Musik lebt, von Stimme, von Gesang, von gemeinsam singen, gemeinsam musizieren, aber musizieren jetzt nicht im Sinne von Band oder Orchester, sondern eben einen Sound, einen Klang zu erzeugen. Und dass das eben mein ganzes Leben prägt, denn Musik ist ja etwas, was uns sofort nicht nur ins Ohr geht, wortwörtlich, sondern eben uns komplett mitnimmt. Wenn wir eine fröhliche Melodie haben, eine tragische Melodie, wir brauchen die Worte zwangsläufig nicht zu verstehen und sind schon berührt und wissen schon, was gemeint ist. Das kann natürlich auch in die Irre führen, gebe ich zu.
Ich habe gelesen, dass das Ausüben der jüdischen Religion ohne Musik undenkbar ist. Würden Sie dem zustimmen?
Absolut. Also für mich, ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Und warum ist das so?
Weil es das Gebet so prägt. Und Gebet ist das, was über allem steht, für meine Begriffe. Jetzt werden mir ganz viele Menschen widersprechen. Aber es ist natürlich, jüdische Lebensweise ist natürlich eine Vielzahl von Komponenten, die zusammenkommt an Traditionen, Gesetzen, Regeln, Gebeten, Zusammensein, Gefühlen, alles. Ich stelle mir das eigentlich bei anderen Menschen auch so vor. Aber jetzt kann ich natürlich nur für mich sprechen. Das ist eben eine Vielzahl, die zusammenkommt. Aber das ist natürlich, was mein Leben prägt. Gebet ist das, was mich durch den Tag begleitet, was mir eine Form, eine Anleitung gibt, ein Gespräch, auch eine Kommunikation mit meinen Mitmenschen. Und das ist immer musikalisch geprägt, wobei man eben das Wort Musik jetzt nicht deuten darf in Schubert, Brahms, ich lerne eine Zeile auswendig, ich übe auf Klavier und gebe das wieder, sondern es ist, gehört auch dazu, aber es ist viel tradierter und intuitiver.
Von daher schlage ich vor, wir hören uns mal ein Beispiel an, und zwar ein Gebet, das Sie gesungen haben, ja, für kranke Menschen.
Refuah ten nefesh u refuah.
ein Gebet gesungen von der Kantorin Esther Hirsch. Ja, Frau Hirsch, wenn Sie sich dieses Gebet jetzt nochmal anhören, was ist das für ein Gesang?
Das ist tatsächlich ein typisches Beispiel für einen Gebetsgesang. Auch sogar dieses Gebet kann vollständig unterschiedlich klingen, nicht nur, wenn ich es mehrmals hintereinander mache an verschiedenen Tagen, sondern auch je nachdem, für wen ich es mache. Und dann habe ich tatsächlich dafür auch andere Melodien. Ich kann diese Art von Tonsprüngen unglaublich variieren und auf verschiedene Texte legen, beziehungsweise auf verschiedene Textlängen. Dieses Gebet war jetzt ein Wunsch für Kranke, dass sie bald wieder genesen werden. Und dort wird auch der Text variieren, je nachdem, für wen ich einfüge, ob ich namentlich kranke Menschen einfüge, ob ich Anlässe einfüge und ob ich zum Beispiel mit der Gemeinde interagiere und sie mir noch während dieses Gebetes Namen zurufen, die ich nennen soll und einfügen soll. Und dadurch müssen diese Variationen ganz flexibel bleiben, damit ich eben Worte einfügen kann, damit ich verschiedene Silbenlängen habe. Und deshalb sind es, ich nenne es mal Tonsprünge. Ich weiß, wo ich hin will, aber es ist in meinem Kopf noch nicht fest. Aber ich habe eine Vorstellung davon, wie es gleich klingen wird. Und man kann hören, ob ich am Ende des Satzes bin, am Anfang des Satzes, ob jetzt eine Aufzählung kommt. Dafür gibt es völlig verschiedene Melodiephrasen, die eben teilweise tradiert sind und teilweise auch sehr eigen interpretiert werden. Damit kann ich zum Beispiel auch festlegen, wenn ich längere Gebetstexte habe, zum Beispiel im Morgengebet, das wird jetzt anders klingen, nicht wie man es eben gehört hat, dann kann ich lange Gebete rezitieren, ohne ein Notenblatt zu haben. Und ich werde es inhaltlich anpassen, ob ich die Stimme anhebe oder senke, ob ich es ein bisschen verziere, ob ich etwas hervorheben will. Und es wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht zweimal exakt gleich klingen und doch sehr ähnlich. Denn es wird eine Uhrzeit widerspiegeln, nämlich bin ich im Morgengebet oder im Abendgebet, und es wird auch die Jahreszeit widerspiegeln, welcher Tag ist gerade. Und insofern haben wir beispielsweise eben auch Eröffnungsphrasen, die haben tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert, dank Louis Lewandowski, aber der auch tradiert hat, der bestehende Melodien schon aufgenommen hat, weiß ich genau, der Inhalt des Satzes ist exakt der gleiche, aber ich weiß, ob es das Morgengebet oder das Abendgebet oder ein Feiertag ist, weil es
sich melodiös. Das können Sie raushören.
Ich kenne das Thema dafür und deshalb werde ich das anpassen an die Gebete, die auch folgen werden.
Ah ja, also auf der einen Seite sind diese Gesänge ganz lange tradiert und weitergegeben. Auf der anderen Seite ist aber sozusagen keins wie das andere. Das ist ja eigentlich wie so ein Widerspruch ein bisschen, oder?
Nein. Man stelle sich das jetzt ein bisschen vor wie Jazz. Oder
okay.
Jetzt kenne ich mich im Jazz nicht gut genug aus. Aber es gibt Themen, es gibt Zusammenkünfte und es gibt Freiheiten. Ich halte mich nicht unbedingt an ein bestimmtes Tempo. Ich kann mit dem Tempo variieren. Ich denke auch nicht in Tonarten, sondern ich kenne Melodien und ich kenne Themen und ich werde sie auf die Worte anpassen. Das ist im Übrigen sehr viel einfacher, weil es flexibler ist,
sagt Esther Hirsch. Sie ist Kantorin der liberalen jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin. Was sie schon als kleines Mädchen an der Synagogalmusik so fasziniert hat und wie sie sich fühlt, wenn sie vor der Gemeinde steht, darüber habe ich auch mit Esther Hirsch gesprochen, und zwar in unserem Podcast Das Gespräch. Den finden Sie ab morgen Abend in der ARD Audiothek. Sie hören Leben im RBB 24 Inforadio, heute zum Thema Musik für die Seele. Und in diesem Zusammenhang schauen wir jetzt auf den Buddhismus und gesungene Mantren. Im Meditationszentrum Lotus Vihara in Berlin-Mitte werden dafür sogar Kurse angeboten. Markus Latong hat danach gefragt, welche Bedeutung diese Gesänge haben.
Ein flaches Gebäude inmitten der Plattenbauten zwischen Janowitzbrücke und Strausberger Platz. Im begrünten Innenhof tanzen rote und gelbe Gebetsfahnen im Wind. Ein Teich, Bänke und Lotuspflanzen bilden den atmosphärischen Rahmen im Berliner Meditationszentrum Lotus Vihara. Jan Kersias ist vom Beruf Schauspieler und kommt in seiner Freizeit hierher, um auf eine ganz besondere Art zu singen.
Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo.
Ja, das ist ein Mantra, was Respekt zollt und seinen Lehrer anruft. Das wird auch gerne in müden Phasen nach der Mittagspause oder so, wenn man sich danach zur Meditation setzen möchte, dann kann man sich damit nochmal energetisieren.
Jan Kersias lernte die Mantren zu lieben. Als jemand, der katholisch aufwuchs und Gebete früher als eine Art Pflichtübung erlebte.
Wenn ich heute das aus der Sicht, wo ich Mantren kennengelernt habe, das damals gewusst hätte, was für eine Chance da jetzt drin steckt, als kleiner Bub jetzt diese Gebete aufzusagen, mich zu verbinden mit Maria, zu der ich eine große Nähe damals hatte, hätte mir das bestimmt sehr viel geholfen, sehr viel Geborgenheit gegeben. Aber für mich war es der strenge Pastor, der gesagt hat, so, du warst böse, du musst jetzt beten, damit du Buße tust. Das wurde mir halt damals leider so beigebracht. Und hier habe ich jetzt gelernt, über die Mantren ein Gebet zu gehen, einfach um sich mit seinem inneren Herzen zu verbinden.
Der Begriff Mantra stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Wilfried Reuter, Mitbegründer von Lotus Vihara, sagt, das Wort lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Geistbefreier, Geistbeschützer oder auch Instrument des Geistes. Eine Silbe, ein Wort oder eine Wortfolge, die wiederholt gesprochen, gedacht oder gesungen wird.
Ein Mantra kann man nicht machen. Ein Mantra kann man nicht einfach komponieren. Wir könnten uns jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ach, wir komponieren mal ein neues Mantra, sondern ein Mantra entsteht aus der jahrhundertelangen Erfahrung von Menschen und findet einen klanglichen Ausdruck und spricht etwas an im Gegenüber oder in uns, das uns eben beschützt, etwas zum Ausdruck bringt, befreit.
Mantren sind vielfältig und geradezu zahllos. Einige von ihnen sollen den Geist beruhigen oder energetisieren. Andere drücken Dankbarkeit aus. Die Ursprünge der Verse lassen sich kaum erfassen und verlieren sich im Dunkel der Geschichte, so Wilfried Reuter. Entgegen der Vorstellung von vielen Außenstehenden hätten die Mantren mit Trancezuständen oder Mystik nichts zu tun. Für Wilfried Reuter sind sie vielmehr ein täglicher Begleiter.
Ich spreche ein Mantra, wenn ich Auto fahre. Ich spreche ein Mantra, wenn ich in der S-Bahn sitze. Wenn ich in der S-Bahn bin, werde ich natürlich kein lautes Mantra erklingen lassen, sondern spreche das lautlos für mich. In Situationen, wo die Gefahr besteht, dass ich die Balance verliere oder dass mich etwas erschreckt oder irgendwelche Bilder übermächtig werden, Emotionen mich besetzen, kann ein Mantra eine unglaubliche Hilfe sein.
Wenn ich zum Beispiel ein Mantra wirklich 20 Minuten, 30 Minuten immer wieder wiederhole, vielleicht sogar eine Stunde, merkt man tatsächlich, wie der Geist, das ist wirklich ähnlich wie auf einer Pilgerreise, wo man 2-3 Wochen lang der Geist sagt, was machst du hier eigentlich, du musst nach Hause, deine Familie, deinen Beruf. Und irgendwann gibt der Geist auf und sagt, okay, der hört nicht auf zu laufen. Und dann wird es ruhig und es fällt eine Stille in einen hinein.
Energetisierende Mantren, Markus Latong berichtete. Und das war Leben. Wir haben heute über Musik für die Seele gesprochen, Musik als Gebet, Musik, die Energie gibt und Lieder, die ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit schaffen, wenn man sie gemeinsam singt. Auch morgen geht es hier im RBB 24 Inforadio um die Musikstadt Berlin an unserem Thementag zur RBB Sommeraktion Berlin Sounds. Ich bin Vera Kröning-Menzel und sage Danke fürs Zuhören. Und hier geht es weiter mit Service und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Leipzig Richtung Berlin. Behinderung gibt's nach einem Unfall zwischen Kleinmarzins und Niemek. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau mit 20 Minuten plus. Und Richtung Dreieck Werder stockt es zwischen Potsdam Nord und Füben hier 10 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal steht ein defektes Fahrzeug. Zum Stadtverkehr Berlin Mitte und Friedrichshain Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gronau und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücherplatz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Vorsicht auf der A111 Richtung Berlin zwischen Oranienburg und Hennigsdorf in beiden Richtungen. Behinderung durch eine ungesicherte Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man dafür Flächen vorzubereiten und Investitionen zu sichern. Aktuell gelinge das, so der SPD-Politiker. Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donetsk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er hat angekündigt, noch in diesem Jahr die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet Dobrindt das mit der gestiegenen Bedrohung. Mit Tasern könnten sich Beamte zum Beispiel besser vor Messerangriffen schützen. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat zuletzt Taser gefordert. Das Gerät ist umstritten. Befürworter sehen die Chance, damit den Einsatz von Schusswaffen zu reduzieren. Kritiker sagen, dass die Hemmschwelle beim Griff zum Taser niedriger sei. Außerdem könnte der Einsatz in manchen Fällen tödlich sein.
In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden, forderte die parteilose Ministerin. Folgen einer Impfung gegen Covid-19 können starke Erschöpfung, körperliche Schwäche, Kopfschmerzen oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen sein. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Anpfiff ist um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Das Endspiel bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter?